Ja, schönen guten Morgen. Heute möchte ich über ein Wort sprechen aus der Bergpredigt, die sogenannten Seligpreisungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht in der Corona-Zeit. Man kann nicht wirklich viel tun. Es gibt keine Kinderstunden, keine Jungschar, keine echten Gottesdienste. Alles scheint irgendwie brach zu liegen. Und für manche ist das eine Herausforderung, dass sie den Eindruck haben, ich bin im Moment so nutzlos. Nutzlos auch als Christ. Ich kann meine Liebe und meine guten Taten gar nicht tun. Ich kann überhaupt nichts tun. Ich sitze zu Hause und warte ab, dass es irgendwann besser wird. Wie ist das überhaupt mit den Taten, mit den guten Taten, die wir tun können? Woran denkt der Herr, wenn er an gute Taten denkt? Und als ich so darüber nachdachte, da bin ich auf diese Stelle gekommen in der Bergpredigt, die sogenannten Seligpreisungen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Was denkt Jesus, wenn er über gute Taten spricht? Was hat er da im Sinn? Was heißt das auch für uns? Gerade dann, wenn wir den Eindruck haben, wir können gar nichts tun und wir sind vielleicht sogar nutzlos. Das ist Matthäus Kapitel 5. Und zwar möchte ich heute versuchen, zumindest mal über die Verse 1 bis 14 zu sprechen. Da heißt es, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, setzte sich, seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Wer sind die Leute, die dort sind, die vielen? Das waren Menschen aus ganz Israel, Jerusalem, Judäa, Galiläa, auch Menschen aus den umliegenden Ländern, aus dem Libanon, aus Syrien. Viele, viele waren gekommen, um diesen Mann zu hören. Weil von ihm wurde bezeugt, niemand hat je so gesprochen wie dieser. Und da war diese große Hoffnung, der Glaube vieler, dass dieser Jesus der Messias ist, der versprochene König, der das Elend auf dieser Erde beenden wird, der alles wieder gut machen wird, dass es keinen Tod mehr gibt, keine Krankheit, dass der Fluch nicht mehr ist, dass alles wieder so wird wie am Anfang und viel besser. Und Gott hatte immer wieder bei den alten Propheten versprochen, es wird einer kommen. Es wird einer kommen, der wird alles neu machen. Der wird sein Reich aufrichten, das Reich Gottes, wo Gott regiert. Und wo Gott die Zügel in die Hand nimmt und nicht mehr der Mensch des Menschen Feind ist, wo der Mensch nicht mehr die Erde zerstört, sich gegenseitig kaputt macht, wo das ganze Elend auf dieser Erde aufhört. Das ist der Messias. Und so warten sie und denken nun, dieser Jesus, das ist er. Denn er tut Wunder und Zeichen, die beweisen, dass er nicht nur Worte spricht, sondern dass er auch die Kraft hat. Und aus diesen vielen Menschen, die da sind, erwählt er Einzelne zu seinen Schülern, Jüngern. Und jetzt sitzt Jesus dort auf dem Berg. Seine Jünger kommen zu ihm, das sind seine Schüler, die von ihm, dem Lehrer, dem Rabbi, sie nennen ihn oft Rabbi, lernen, wie ist das mit dem Reich Gottes? Was ist der Wille Gottes? Und Jesus fängt an zu reden. Und die Art, wie Jesus redet, wie Jesus lehrt, ist völlig anders als das, was wir heute unter Lehren verstehen. Wir denken an Schule, wir denken an Universität, wir denken an Vorlesungen, wir denken an Bücher. Aber Jesus lehrt, wie das im vorderen Orient seit Jahrtausenden schon üblich war, als ein Weisheitslehrer. Die Weisheitslehre, das war eins der Topfächer, wenn Menschen eine Möglichkeit hatten, irgendwo eine Schulausbildung zu bekommen, also lesen und schreiben zu lernen. Sie lernten auch Weisheit. Weisheit, wie man mit diesem Leben umzugehen hat. Wie kann mein Leben gelingen? Wie soll ich leben? Salomo, ist einer, der bekannt war für seine Weisheit. Da kamen sie von überall her, um seine Weisheit zu hören. Und diese Weisheit wurde eben weitergegeben in einer bestimmten Art und Weise, oft in Spruchform, Sprüche. Weil, wenn etwas poetisch gesagt wird, in Sprüchen, ist es wesentlich einprägsamer, als wenn es in der Alltagssprache gesprochen wird. Es sind oft kurze Sätze, prägnant, in Bildern, mit einer unglaublichen Dichte an Bedeutung und auch Tiefe, die den Hörer einladen, nachzudenken, sich auf das Wort einzulassen. Oft werden Lösungen nicht wirklich vorgegeben, sondern manches wird auch in Rätseln gesagt. Das ist die Weisheitslehre, so funktionierte das im Orient. Wir haben heute das so ein bisschen im Poetry Slam, wir haben heute Morgen so etwas gehört von Psalm 2, so ein Versuch zumindest mal, Poetry, also etwas poetisch zu sagen, in diesem Falle mit Rhythmus. Und durch den Rhythmus war es viel einprägsamer, als wenn einfach etwas ganz monoton normal gelesen wird. Und so spricht Jesus als Weisheitslehrer. Und die Bergpredigt, das ist seine Lehre, seine Weisheitslehre darüber, wie man als ein Jünger Jesu, als Schüler Jesu, als jemand, der ihm folgt, sein Leben zu gestalten hat. Und es fängt an mit ganz markanten Sprüchen, den sogenannten Seligpreisungen, wo Jesus Dinge sagt, die eine Dichte haben, eine Tiefe, die wir natürlich hier in einer halben Stunde nicht ausloten können. Aber wo wir einmal merken, in diese Richtung denkt Jesus. Selig sind, das ist das Erste, was er sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Hört sich vielleicht ganz nett an erstmal, wenn man nicht länger darüber nachdenkt. Aber ist das nicht ein Widerspruch zu dem, wie das Leben in dieser Welt normalerweise läuft? Selig sind die Helden des Glaubens. Selig sind die Reichen, die Starken, die viel Wissen haben, die viel Vermögen. Aber selig sind die geistlich Armen? Was heißt das überhaupt? Selig oder glückselig? In der Antike gab es ein Attribut, eine Beschreibung der Götter, und die war selig. Die Götter sind selig, weil sie mit dem Elend dieser Welt, mit Krankheit, mit Tod, mit der Not des Alltags, mit der Hitze des Tages, mit Hunger und Durst, mit all den Schwierigkeiten nichts zu tun haben. Deshalb sind sie selig. Sie sind abgesondert davon. Und auch Paulus benutzt diesen Begriff einmal, wenn er von Gott spricht, im 1. Timotheus. Da spricht er von dem Evangelium des glückseligen Gottes. Das ist genau wieder dieses Wort. Und es gebraucht Jesus hier und sagt, glückselig, also auf der Seite Gottes stehend, die ja teilhaben an Gottes Leben, an Gottes Reich. Das sind die, die geistlich arm sind. Was muss man eigentlich tun, um geistlich arm zu sein? Muss man da was tun? Hat das was mit Tun zu tun? Oder ist es mehr etwas, was mit unserem Wesen zu tun hat? Mit Einstellung, mit Charakter? Geistlich arm. Das sagt sich so schnell, aber ist doch eine enorme Herausforderung. Schaut, was hat Jesus als erste Tat getan, als der Geist Gottes auf ihn kam und er gesalbt wurde von Gott, mit Gottes Kraft, als der Messias. Damals, also hier vor wenigen Wochen, als er sich im Jordan taufen ließ von Johannes dem Täufer. Der Geist Gottes kam auf ihn wie eine Taube. Und das Erste, was passiert, ist, dass dieser Geist Gottes Jesus in die Wüste führt. 40 Tage isst er nichts. Das sind fast 6 Wochen etwa. Viel länger hält ein Mensch das nicht aus. An Jesus lebt geistliche Armut. Und die Versuchung des Teufels bestand doch darin, jetzt zeig doch mal, was du kannst, wenn du denn der Sohn Gottes bist. Wenn du denn doch Gott vertrauen hast. Wenn du doch diese Welt regieren willst, dann tu doch was. Und Jesus verzichtet darauf, er tut nichts. Er vertraut ganz einfach Gott. Auch später, als Jesus dann am Kreuz hängt, da stehen die Menschen dort um ihn herum und sie höhnen ihn und spotten und sagen, wenn du doch der Messias bist, dann steig herab, hilf dir selbst, tu was, mach was. Und geistliche Armut ist eben das, was Jesus hier auch gelebt hat, dass er nicht eigenbestimmt handelt, auch geistlich nicht. Er legt alles in Gottes Hände. Er vertraut nicht auf die Stärke seines Glaubens. Er vertraut nicht auf die Stärke seiner Berufung. Er vertraut nicht auf seine geistlichen Fähigkeiten. Alleine auf Gott. Der Arme ist ein Bettler, der alles von Gott empfängt. Und nun sagt Jesus, glückselig sind die geistlich Armen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Das sind die, die prädestiniert sind, teilzuhaben am Reich Gottes, geistlich Arme. Dieses Wort hat wirklich Sprengkraft. Weil doch alles, was wir so versuchen, ist doch geistlich stabil und stark zu werden. Klug und weise und einsichtig. Etwas zu bewirken, effektiv zu sein. Etwas zu leisten. Und nun fängt Jesus seine Weisheit, die er seinen Schülern gibt, damit an, glückselig seid ihr, auf der Seite Gottes steht ihr, wenn ihr geistlich arm seid. Da könnte man noch lange drüber nachdenken und die Art, wie Jesus das hier sagt, lädt auch dazu ein, das nicht einfach mal schnell wegzutun, ja schön, die Armen, Jesus ist für die Armen, sondern sich mal wirklich darauf einzulassen, darüber nachzusinnen. Glückselig sind die geistlich Armen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Hat gar nichts mit Tun zu tun, sondern mit Wesen, mit Einstellung, mit einer tiefen Erkenntnis, wer bin ich und wer ist Gott. Im Zeugnis von Willi haben wir das gerade mal so angedeutet, gehört, Gott ist der, der die Macht hat. Was können wir? Das heißt ja nicht, dass wir untätig sind. Aber es ist eine Einstellung, es ist eine Haltung. Glückselig seid ihr, ihr geistlich arm seid. Denn nur der geistlich Arme vertraut auf das Werk Jesu, auf seine Macht. Das Zweite, was er sagt, glückselig seid ihr, oder nee, glücklich sind, Entschuldigung, ich lese mal nach der Luther. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da Leid tragen. Ist auch so eins der Werke, wo sich keiner nachsehnt, die eigentlich völlig im Widerspruch stehen. Versuchen wir nicht immer, alles Leid doch letztlich zu überwinden? Ist nicht Jesus selber gekommen, um Leid zu überwinden, Leid zu beenden? Und doch sagt er hier, selig sind, die da Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Leid aushalten, die Schwierigkeit aushalten. Als eine Einstellung, wo der Herr Jesus seinen Segen drauf gibt. Da kann ich nichts Besonderes tun, ich muss nur aushalten. Selig sind, die da Leid tragen. Und doch kommt Jesus, um das Leid einmal zu beenden. Er wird trösten. Und es geht nicht darum, sich im Leiden zu versenken Und auch das gibt es ja im religiösen Bereich, dass man versucht, sich selber Leiden aufzulegen, sich selber zu kasteien. In manchen christlichen Richtungen ist das sehr, sehr wichtig, so etwas zu tun. Und das sind dann die Glaubenshelden, die sich besonders viel eigenes Leid zufügen, um damit ihren Glauben zu beweisen. Leid an sich ist nichts Gutes. Leid ist nicht im Sinne Gottes. Und doch hat das Aushalten von Leiden auch etwas Positives, weil es uns sehnsüchtig macht nach dem Trost Gottes. Und Gott sagt, ich werde euch trösten. Selig sind die, die Leid tragen, die es aushalten, ertragen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Im Wertesystem dieser Welt ist das völlig anders. Da sind die, die Glücklichen, die Gewinner, die sich durchsetzen können. Nicht die Sanftmütigen. Es sind die, die etwas auf die Beine stellen, die Willensstarken, die denen immer alles gelingt, die auch Druck ausüben können, die andere Menschen so bewegen können, dass sie das tun, was sie wollen. Es gibt auch geistlichen Druck, der ausgeübt werden kann. Und Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen, die auf Gewalt verzichten. Er selbst hat auf Gewalt verzichtet. Er hätte alle Macht gehabt. Er hat auf Gewalt verzichtet. Er hat darauf verzichtet, Menschen zu manipulieren. Er hat verzichtet darauf, Menschen irgendwie zu beeinflussen. In einer Weise, die sie nicht wollen. Er hat immer ihren freien Willen akzeptiert. Er war sanftmütig, hat sich zurückgehalten. Und er sagt hier, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. In dieser Welt, so wie sie heute funktioniert, besitzen die am meisten, die sich am stärksten durchsetzen können. Es sind nicht die Sanftmütigen, die immer wieder auch mal nachgeben. Die besitzen am Ende nicht viel, normalerweise. Sie ziehen immer den Kürzeren. Aber Jesus sagt, in seinem Reich, da wird es so sein, dass die Sanftmütigen die Erde besitzen werden. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sagt er. Sie sollen satt werden. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, dass die Ungerechtigkeit aufhört, dass Gottes Wille geschieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Berührt dich das, die Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Berührt mich das? Ein Hunger und ein Durst nach Gerechtigkeit. Herr, dass du kommst und dass es gerecht wird auf dieser Welt. Dass diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass das endlich ein Ende hat. Selig sind die, die Hunger und Durst danach haben. Sie sollen satt werden. Selig sind, heißt es dann weiter in Vers 7, die Barmherzigen. Sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Was ist das, Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist die Fähigkeit, Leiden anderer auch an sich heranzulassen, mitzufühlen. Dass mir das Leid anderer und die Not anderer selber zu Herzen geht. Da haben es die Hochsensiblen bei uns etwas leichter. Sie spüren überall das Leid anderer und leiden selber daran. Haben manchmal eher Probleme, sich ein bisschen abzugrenzen. Aber grundsätzlich ist diese Richtung richtig. Weil auch Jesus getrieben war oder geleitet, sagen wir so, geleitet von Mitgefühl. Er sieht die Menge des Volkes. Und ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirte. Wenn ich die Welt sehe, was fühle ich denn da? Mitgefühl? Mitgefühl am Leid, an der Not, an der Verlorenheit, ja, an der Hoffnungslosigkeit anderer. Selig sind, die solches Mitgefühl haben. Das ist kein besonderes Tun, das ist keine Leistung. Und doch ist es, was Jesus an den Anfang stellt und sagt, das ist etwas, worauf er Wert legt. Mitgefühl. Selig sind die Barmherzigen. Sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, heißt es dann weiter, die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Reines Herz, was ist das? Das ist nicht ein perfektes Herz. Das ist nicht jemand, der sündlos ist. Sondern es geht hier um Ehrlichkeit. Ein reines, ein aufrichtiges. Ein Herz, das nicht Dinge versucht im Verborgenen zu halten. Ein Herz, wo ein Mensch nicht versucht, Gott etwas vorzumachen oder Menschen etwas vorzumachen. Wir sind alle Meister darin. Am schwersten ist es, sich selber nichts vorzumachen. Ein reines Herz, Ehrlichkeit, ein Verlangen, eine Einstellung von Ehrlichkeit, von Aufrichtigkeit, von innerer Klarheit. Und schon interessant finde ich, dass Jesus das zusammenstellt mit dem Versprechen, sie werden Gott schauen. Der Aufrichtige, der Ehrliche, der die Wahrheit liebt, der darf Gott schauen. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Die Wahrheit lieben. Das ist eine Charaktereigenschaft. Das ist eine Wesenseigenschaft, auf die der Herr großes Gewicht legt. Und da sagt er, das wird dein Leben gelingen lassen. Das wird dich hineinführen in mein Reich. Das ist das, was ich von meinen Schülern, von meinen Jüngern erwarte. Ein reines Herz, sei ehrlich. Mach dir nichts vor, mach mir nichts vor, mach den Menschen nichts vor. Und je frömmer wir manchmal sind, desto mehr machen wir Gott was vor oder uns selbst. Das ist eine große Herausforderung. Selig sind die Friedensstifter. Die Friedensstifter. Sie werden Söhne Gottes genannt werden. Warum werden Friedensstifter Söhne Gottes genannt? Weil Gott ein Gott des Friedens ist. Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, ist der Friedefürst. Sein Reich ist ein Reich des Friedens. Und er sucht Menschen, die dieses in ihrem Herzen haben, Frieden stiften, Frieden machen, Frieden wollen, Frieden suchen, Frieden lieben, Frieden fördern. Das sind die Dinge, die bei Gott ganz oben auf der Agenda stehen. Frieden. Selig sind die Friedensstifter. Sie werden Söhne Gottes heißen. Alle diese Dinge, die Jesus hier genannt hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Seligpreisungen, stellen das Wertesystem dieser Welt auf den Kopf. Sie sind diametral entgegengesetzt zu dem, wie diese Welt funktioniert. Die Dinge hören sich an sich ja ganz schön an und fromm und gut. Wer möchte das nicht? Friedensstifter, Barmherzigkeit, Sanftmut, Gerechtigkeit, dass den Armen endlich satt werden. Das Problem ist aber, dass wenn man diese Dinge in seinem Herzen hat, steht man in Konfrontation automatisch mit dem Wertesystem dieser Welt. Es passt nicht mehr. Und deshalb setzt Jesus jetzt noch eine Seligpreisung hinterher, die so gar nicht in den Rahmen zu passen scheint. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Da schließt er wieder den Kreis mit dem Himmelreich. Selig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Warum? Weil, wenn man diese Einstellung, diese Charaktereigenschaften hat, diese Wertesicht, wie Jesus sie in diesen 7 Seligpreisungen genannt hat, dann kommt man irgendwo in Konfrontation mit dieser Welt. Wer Frieden sucht, wer vielleicht mal seine Stimme erhebt, da wo Unfrieden ist, wer Gerechtigkeit liebt und sich mal für das gegen die Ungerechtigkeit aufsteht, wer unseren Weg geht, wer eben nicht der große Held ist, wer auch Leiden mal aushält, der wird andere Ansichten von diesem Leben haben. Und er wird nicht mehr konform mit dieser Welt sein. Der wird irgendwo anecken in dieser Welt. Das ist unabdingbar, unausweichlich. Und jetzt fährt Jesus fort und jetzt sagt er nicht mehr selig sind, allgemein, sondern jetzt wendet er sich an seine Jünger und jetzt sagt er dreimal, selig seid ihr oder ihr seid. Selig seid ihr, und er spricht seine Jünger an, seine Schüler, die, die ihm nachfolgen. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden. Freut euch, jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Wenn ihr, meine Schüler, sagt er, wenn ihr das beherzigt und das lebt, dann werdet ihr in irgendeiner Weise beschimpft, verfolgt oder verleumdet werden. Macht euch darauf gefasst. Denn meine Lehre, das, was er hier so sagt, als seine Weisheit, der passt nicht in das System dieser Welt. Um meinetwillen, sagt er. Nicht, weil ihr euch daneben benehmt. Nicht, weil ihr die Provokation sucht. Nicht, weil ihr so gerne leidet. Oder weil ihr einfach so schräg drauf seid. Sondern um meinetwillen, weil ihr diese Dinge in eurem Herzen tragt. Friedensstifter, Sanftmut, Barmherzigkeit, geistliche Armut, Hunger nach Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Aber er sagt, freut euch, jubelt, euer Lohn wird groß sein im Himmel. Und dann setzt er noch 2 Dinge hinterher. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr werdet das Salz der Erde oder ihr müsst es sein, ihr seid es. Wenn ihr als meine Schüler diese Dinge im Herzen habt, seid ihr Salz in dieser Welt. Salz konserviert, Salz gibt Würze, dafür ist Salz da. Und wenn das Salz kraftlos wird, sagt er, wie soll man es dann wieder salzig machen? Kannst nur noch auf die Straße schmeißen, die Leute treten drauf rum. Als meine Jünger möchte ich, dass ihr Salz seid, wenn ihr diese Dinge in eurem Herzen habt. Ihr seid das Licht der Welt, das Licht in der Finsternis. Es ist nicht etwas, was ich produzieren muss, was ich irgendwie anschalte oder ausschalte, sondern durch solche Einstellung, wie sie hier beschrieben wird, in diesen 7 Seligpreisungen, bin ich Licht in dieser Welt. Ein Licht, dass da noch ein lebendiger Gott ist, dass sein Reich kommen wird, dass seine Uhren anders ticken und dass er ein gerechter Gott ist. Ihr seid Licht. Eine Stadt, sagt Jesus, die auf dem Berg ist, die kann nicht verborgen sein. Da sieht man doch das Licht. Oder wenn du eine Lampe hast, stellst du die unter ein Gefäß? Also stellst du ein Gefäß darüber? Nein. Du stellst sie irgendwo hoch, damit der Schein leuchtet und die Leute sehen können. Und so in diesem Sinne, lasst eure guten Werke vor den Menschen scheinen. Lasst euer Licht vor den Menschen scheinen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die guten Werke, das ist etwas, was automatisch erfolgt, wie Licht, das automatisch leuchtet, wenn diese Herzenshaltung, wenn diese Wesensart in uns ist. Es ist nicht etwas, was wir produzieren müssen. Es geht um eine Einstellung. Es geht um eine Grundhaltung unserem Gott gegenüber. Eine Grundhaltung dieser Welt gegenüber. Eine Grundhaltung dem Reich Gottes gegenüber. Und wenn die da ist, sind wir auf der einen Seite ein bisschen Fremdkörper in dieser Welt. Denn hier ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist im Himmel. In dem Reich Gottes, das kommen wird. Darauf warten wir. Aber wir sollen Licht sein, das leuchtet. Wir sollen Salz sein, das konserviert. Und das können wir auch in Corona-Zeiten. Egal, ob wir Kinderstunde abhalten können oder Jungschar oder Jugend oder uns dann Gottesdienst versammeln. Denn das sind Wesenseigenschaften. Das ist Herzenshaltung. Und die leuchtet. Egal, wie es draußen ist. Der Herr möge uns helfen, diese Dinge in unser Herz zu nehmen. Denkt drüber nach, nimmt es mit. Sie sind so einfach gesagt, man kann sie gut auswendig lernen. Und es soll uns prägen. Und ich möchte beten, dass der Herr uns helfen möchte.